All diesen Tagen beschäftigt mit dem Thema, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und wir haben schon einen weiten Weg zurückgelegt und wir wissen doch nun schon einiges mehr von der Tatsache, wie es einmal sein wird, warum der Herr Jesus wiederkommen muss, wie es sein wird, wenn er kommt und auch wann er kommen wird. Nun haben wir uns auch in der weiteren Linie beschäftigt mit dem, was die Gemeinde betrifft. Wir haben etwas von der Entrückung gehört, vom Richterstuhl des Christus. Wir haben dann die Gemeinde droben in Offenbarung 4 und 5 vor dem Thron Gottes gesehen in der Anbetung und waren dann aber auch zu dem Gedanken gekommen, dass wir bereit sein müssen für dieses Ereignis. Wir haben das an den 10 Jungfrauen gehört. Seid bereit. Wir haben gehört, dass diese Bereitschaft auch vor allem darin besteht, dass wir uns vom Geiste Gottes leiten lassen, dass wir wiedergeboren werden. Und gestern Abend haben wir nun gehört vom Glauben. Nun wollen wir uns heute mit dem Gedanken speziell noch einmal beschäftigen. Sind wir bereit? Sind wir zugerüstet auf diesen Augenblick, wenn der Herr kommen wird? Das ist eine wichtige Entscheidung, eine wichtige Frage. Denn Jakobus sagt ja, wir sollen ja nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Und Jakobus vergleicht den für leichtfertig und für gefährlich lebend, der eben nur hört und dann wieder hinweggeht, als wenn nichts gewesen wäre. Jakobus sagt, dann betrügt er sich selbst. Und vor diesem Selbstbetrug wollen wir uns doch hüten, sondern das Wort aufnehmen. Ich lese für heute Morgen einmal den Text aus Römer 13. Es ist ja ein prophetisches Wort des Apostels Paulus. Ich lese von Römer 13, 8 bis 14. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tage, nicht in Schwelgereien und Trinkgelage, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Und aus dem 12. Kapitel, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, der Gute, der Wohlgefällige und Vollkommene. Nun, in diesem prophetischen Wort des Apostels Paulus führt er uns an das Ende der Endzeit. Und deshalb ist es für uns ein Aufruf, darauf zu achten. Er schreibt zuerst einmal drei Tatsachen und dann folgen diesen drei Tatsachen sechs Befehle. Ihr Lieben, es ist nicht so, dass das Wort Gottes unverbindlich ist. Es ist nicht eine gewisse Empfehlung nur, sondern das Wort Gottes ist Befehl. Ich denke zum Beispiel an die Aussage in Apostelgeschichte 17, da gebietet Gott allen Menschen, Buße zu tun. Es ist also den Menschen im Grunde genommen nicht freigestellt, ihr könnt das tun oder ihr könnt das tun. Gott zwingt uns zwar nicht, aber der Befehl ist klar. Der Wille Gottes ist klar. Und deshalb sollten wir es nicht so meinen, dass wenn Gott das so sagt, dass wir dann die Freiheit hätten, es zu lassen oder zu tun. Er gibt uns die Freiheit, aber das Wort Gottes zeigt uns immer, was dann passiert. Das ist das. Und deshalb befiehlt Gott, und er stellt hier drei Tatsachen diesen Befehlen voraus. Und das heißt, dass wir die Zeit erkennen sollen. Lieben, und die Erkenntnis dieser Zeit ist sehr wichtig für uns. Wir sollen eben nicht als Blinde, wir sollen eben nicht als solche durch diese Zeit hindurchgehen, die gar nicht merken, was eigentlich gespielt wird. Wir sollen nicht zu denen gehören, wie sie in 2. Petrus 3 stehen, die sagen, regt euch doch nicht auf, es geht doch alles genauso weiter, wie es war. Glaubt doch nicht, dass da irgendwie etwas sich ändert. Wir werden das dritte Jahrtausend erleben und dann kommt eine Menschheit, die das vierte Jahrtausend auch noch erleben wird. Und so geht es immer, immer weiter. Aber die Bibel sagt, nein, das stimmt nicht. Wir leben tatsächlich am Ende der Endzeit. Wir sollen die Zeit erkennen, das heißt, die Zeichen der Zeit haben wir besprochen. Und da war als eines ganz markantes Zeichen eben Israel. Lieben, natürlich können wir nicht immer mit letzter Sicherheit sagen, und man sollte da auch vorsichtig sein. Wisst ihr, es gibt begabte Brüder, die finden für jedes Ereignis in der ganzen Welt immer gleich auch den richtigen Bibelvers. Das kann manchmal ja zutreffen, aber es ist gefährlich. Man kann nicht immer sofort sagen, wenn dort und dort etwas ist, das ist jetzt diese Situation. Man muss immer den globalen Begriff sehen. Das heißt, man muss immer die ganze Welt, den gesamten Erdkreis sehen. Es kann sein, dass an irgendeinem kleinen Ort etwas geschieht, was wir sehr leicht einordnen können. Aber es kommt darauf an, sagte ich damals ganz bewusst, das Entscheidende ist, dass die Zeichen durchweg auf der ganzen Linie in Erfüllung gehen. An Kriegsgeschrei, an Katastrophen, an Erdbeben, aber auch an positiven Dingen, dass das Wort Gottes verkündigt wird bis an die Enden der Erde. Dass wir die Gemeinde haben, immer noch heute, die wirkt für den Herrn, Gott sei Dank, die Frucht bringt. Es gibt bei allem Negativen auch positive Erscheinungen, die sollten wir auch sehen. Allerdings, die Zeiten Lots, die Zeiten Noahs sind offensichtlich. Sie wollen sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen lassen und sie achteten es nicht. Und deshalb die Aufforderung des Apostels Paulus, die Zeit zu erkennen. Das ist nicht ein Thema für Spezialisten, sondern jedes Kind Gottes muss wachsam sein, die Zeit zu erkennen, damit, wenn der Herr kommt, wir bereit sind und nicht draußen stehen und zurückbleiben. Das Zweite als Tatsache, unsere Errettung ist jetzt näher. Nun, ihr Lieben, man könnte natürlich nun sagen, das ist ja nun nichts Besonderes, das ist ja selbstverständlich. Aber die Bibel schreibt keine Selbstverständlichkeiten oder keine Flachheiten. Natürlich ist unsere Errettung jetzt näher als zu dem Zeitpunkt, als wir errettet wurden. Das ist ja ganz klar. Aber, Lieben, die Schrift geht aber darüber hinaus. Sie sagt, das soll uns jetzt nicht einschläfernd machen, sondern das soll uns umso mehr wach machen. Ich möchte einmal ein ganz deutliches Beispiel sagen. Vor 200 Jahren haben in Württemberg schon Brüder, die das prophetische Wort verstanden haben, gesagt, ihr lieben Gläubigen, schaut nach Israel. Wenn sich dort etwas tut, dann ist die Zeit sehr, sehr nahe gekommen. Es hat noch 200 Jahre gedauert. Und wir leben jetzt in einer Situation, wo wir das buchstäblich erlebt haben. Aber ihr Lieben, die Begeisterung, die 1948 war und die im Jahre 67 war, als Jerusalem wieder die Hauptstadt Israels war, diese Begeisterung ist im Allgemeinen verflogen. Dann hat man angefangen zu rechnen, sagte, naja, Israel musste auch noch 40 Jahre in der Wüste sein, bis es nach Kana ankam. Also zählen wir zu dem Jahren 48 noch einmal 40, dann sind es 88. Aber als dann 88 auch wieder nichts geschah, ist das Interesse auch wieder verflogen. Ihr Lieben, aber das ist gefährlich. Ohne weiteres können wir sagen, weil wir diese 40 Jahre und jetzt schon auch wieder die 50 Jahre erlebt haben, ist unsere Errettung tatsächlich näher als je. Und mit jedem Tag, den wir erleben, gehen wir diesem Ereignis, Jesus kommt wieder näher. Und das soll uns eben nicht gleichgültig machen, sondern das soll uns hellwach machen. Und das will der Geist Gottes erreichen durch diese Worte. Der Tag ist nahe gekommen und die Nacht. Und da kennen wir doch den Ausdruck aus der Heiligen Schrift, aus der Offenbarung. Der Herr Jesus ist für seine Gemeinde der helle Morgenstern. Das wird immer wieder geschrieben. Und wann leuchtet denn der helle Morgenstern am hellsten? Leuchtet er um 7 Uhr abends, wenn noch alles hell ist? Nein. Leuchtet er, wenn die Sonne aufgegangen ist, hell? Nein. Wann leuchtet denn der helle Morgenstern? Wenn es am dunkelsten ist. Und deshalb heißt es ja im Gleichnis Matthäus 25, sie waren alle eingeschlafen, aber um Mitternacht kam der Ruf, der Bräutigam kommt. Deshalb sollten wir die Zeichen der Zeit auch so erkennen. Es wird in dieser Welt immer finsterer. Natürlich wird am 31. Dezember Millionen und Abermillionen verschossen, da wird die ganze Nacht zum Tage gemacht. Aber was ist das für ein Feuer? Das ist doch ein glänzendes Feuer, was innerhalb von kurzer Zeit vergeht. Der ganze Rummel wird vergehen. Und deshalb sollten wir wachsam sein. Ihr Lieben, für die Gemeinde Jesu kommt der Herr als der helle Morgenstern in einer Zeit, wo es dunkel wird in dieser Welt. Für Israel, sagt das Wort Gottes, kommt er nach Maleachi als Sonne der Gerechtigkeit. Wenn er in Macht und Kraft und Herrlichkeit kommen wird, auf dem Ölberg, wo ihn alle schauen werden, da wird Licht sein. Und da werden sie ihn erkennen, auch die ihn durchstochen haben. Und es werden wehklagen alle Völker, alle Stämme Israels. Denn jetzt erkennen sie, wir haben unseren Messias gekreuzigt. Und dann werden sie Buße tun, der gläubige Überrest. Da kommt er als Sonne der Gerechtigkeit. Aber wir erkennen die Nacht und werden jetzt aufgefordert, eben jetzt aufzustehen vom Schlafe, vom geistlichen Schlaf. Lieben, insgesamt muss man das, ohne nun etwas verurteilen zu wollen, aber wir müssen ja auch die Augen aufhaben. Wir leben heute im allgemeinen christlichen Zeugnis in einem tiefen geistlichen Schlaf. Lieben, darüber hilft auch nichts hinweg, dass man manchmal durch Kirchentage und durch solche große Ereignisse plötzlich einmal so ein Feuerwerk loslässt und eine ungeheure Aktivität entwickelt. Aber was sich da an diesen Tagen an Aktivität entwickelt hat, ihr Lieben, das war nicht ermutigend. Da wurde aber auch an den 2300 Veranstaltungen über alles, aber auch fast über alles gesprochen. Aber haben Sie einmal in einem Bericht den Namen Jesus Christus, der Weltenheiland, der kommen wird und die Welt richten wird, gehört? Es mag sein, dass es in kleinen pietistischen Kreisen geschehen ist, aber das kommt ja heute schon gar nicht mehr in die Zeitung. Wenn aber einer über Homosexualität gesprochen hat, das kam ganz groß heraus. Wenn man über den Islam gesprochen hat, das kommt ganz groß heraus, als wenn es ein Religionstag gewesen wäre, so gewissermaßen Verbrüderung von allen. Ihr Lieben, die Nacht ist weit vorgerückt und deshalb sollen wir aufstehen vom Schlaf. Wir sollen nicht den allgemeinen Kirchenschlaf auch mit fortsetzen, sondern wir sollen hellwach sein. Kinder Gottes haben den Geist Gottes. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, haben uns die Brüder zugerufen. Und so singen wir es. Aufstehen vom Schlaf. Epheser 5. Wachet auf aus dem Schlaf. Zweitens, das Ablegen der Werke der Finsternis. Ihr Lieben, wir haben an den törichten Jungfrauen gehört, dass es nicht genügt zu sagen, Herr, Herr. Habe kürzlich einmal eine neue Statistik gelesen, dass also in der Bundesrepublik nur noch etwa ein Drittel wirklich glauben, echt glauben, dass es einen lebendigen Gott gibt. In der ehemaligen DDR sind es über die Hälfte, die überhaupt nicht mehr glauben, dass es einen lebendigen Gott gibt. Lieben, das ist unsere heutige Situation. Deshalb glaubt man auch nicht, dass das Gericht kommt. Und deshalb glaubt man auch nicht, dass man einmal verantwortlich für das ist, was man tut. Und bei unserer heutigen Kriminalität ist die Aufklärungsquote nur knapp oder nur stark die Hälfte. Das sagt sich also einer 50 zu 50. Der sagt nicht, ich darf das nicht tun, weil ich vielleicht mit 50% Sicherheit erwischt werde. Der sagt, nein, das ist für mich überhaupt kein Problem. 50 zu 50, ich werde nicht erwischt. Sie glauben nicht mehr, dass es ein Gericht gibt und deshalb geht unsere Moral langsam, aber sicher zugrunde. Lieben, das geht doch hinauf bis in die höchsten Stufen. Früher gab es einen preußischen Beamten, da konnte man sich drauf verlassen, der war unbestechlich und wenn denn einer bestechen wurde, der wurde sofort angezeigt. Aber heute ist doch Korruption an der Tagesordnung und zwar nicht bei den Kleinen, nein, bei den Großen, sogar bis in die Polizei hinein, bis in die Politik hinein. Manche führende Männer, die es gar nicht nötig hatten, lassen sich verführen. Das ist die heutige Situation. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Und das wollen wir uns merken, wir Kinder Gottes. Wir müssen hier Vorbild sein, dass wir hier nicht mitmachen, sondern dass wir Salzkraft der Erde noch sind, dass sie an uns erkennen, es gibt noch solche Dumme im Lande, die lassen sich lieber übervorteilen, als dass sie einen anderen übervorteilen. Die nehmen lieber einmal etwas hin, um des lieben Friedens willen, als sich unbedingt durchsetzen zu wollen. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus so schön in Kapitel 13 von der Liebe. Ihr Lieben, die Liebe ist letzten Endes die Erfüllung des Gesetzes. Und in 1. Korinther 13 schreibt er so schön von der Liebe. Ich habe gehört, dass ihr am Sonntagmorgen, wenn ihr da wart, das gehört habt. Das hohe Lied der Liebe. So ist das Höchste die Liebe. Ich aber, sagt Paulus, will euch einen besseren, einen vorzüglicheren Weg zeigen. Und das ist die Liebe. Glaube, Hoffen, Liebe. Die Liebe aber ist das Höchste. Ihr Lieben, das ist der Maßstab Gottes. Was aus Liebe zu ihm getan wird, das wird belohnt. Was aus anderen Motiven getan wird, das wird vergehen. Die Liebe ist der Maßstab. Und deshalb dürfen und sollen wir unseren Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Wir sollen anlegen die Waffen des Lichtes. Wir sollen wandeln wie am Tage, nicht Anstoß geben. Habt angezogen, habt euch eingehüllt in die Liebe des Christus, in ihn selbst. Gott weiß, dass wir in dieser Zeit angefochten sind. Er weiß, dass wir mit unserer Kraft das gar nicht können. Aber was schreibt er denn in Epheser 6 so schön? Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Gott schickt uns nicht in diesen letzten Kampf hinein, ohne dass wir geschützt wären. Nehme den Helm des Heils, nehme den Schild des Glaubens, mit dem ihr abweisen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. In 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es so wunderbar, dass Gott nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern er wird es schaffen, dass ihr die Versuchung ertragen könnt. Lieben, Gott ist barmherzig und wenn die Zeiten noch so schwer sind, er wird uns, weil er uns ausgerüstet hat, mit all dem, was wir brauchen, es schenken. Allerdings, wir müssen die Waffenrüstung, die er uns gibt, wir müssen ihn selber anziehen. Philipper 2, ein jeder sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Lieben, das ist die Gesinnung. Und dann sagt der Herr Jesus so schön, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ach, ihr Lieben, wenn man das auf einer Evangelisation den anderen, den Fremden sagt, da denken sie, was ist denn das für eine unzeitliche Botschaft? Sanftmütig sein und demütig sein. Es gehört ja schon auch Glauben dazu, ich gebe es ja zu. Aber was sagt denn der Herr? Selig sind die Sanftmütigen, denn die werden das Reich Gottes ererben. Nicht die Brutalen, die sich durchsetzen, nicht die erfolgreichen Menschen, nicht die Manager, die über Leichen gehen und nachher große Erfolge haben, nicht die, die ihre Kassen mit Gold und allem Möglichen gefüllt haben. Nein, die Sanftmütigen, die werden das Reich Gottes ererben. Da gehört Glaube dazu, jawohl. Da gehört das Eingehülltsein in seine Liebe. Und das wollen wir lernen, gerade in der Endzeit. Wir wollen nicht kritisieren und wir wollen nicht unzufrieden sein, sondern wir wollen aufschauen auf den, wie es der Hebräerbrief sagt, Kapitel 12, betrachtet den, der den Widerspruch der Sünder erduldet, wollen wir auch erdulden, und um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet hat. Ihr Lieben, deshalb lasst auch uns diesen Weg gehen, unten durch, in Demut von ihm lernen, den Herrn Jesus anziehen. Dann finden wir noch eine sehr wichtige Belehrung, dass wir bereit sind im 12. Kapitel, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Wisst ihr, da kommt jetzt kein Gesetz, was uns übergestülpt wird. Da kommt keine harte Forderung auf uns zu, wie das oft einmal bei uns so geschieht. Wir sind oft geneigt, dem anderen zu sagen, du musst, und dann überfordern wir ihn und dann verliert er die ganze Freude an der Nachfolge, dass er sagt, Nachfolge bedeutet ja nur noch Entsagung, bedeutet ja nur noch Leiden, bedeutet ja nur noch Unannehmlichkeiten. Natürlich ist Nachfolge kein Spaziergang, das wollen wir sagen. Und wir sollten auch erkennen in der Nachfolge, dass der Herr Jesus eben nicht nur unser Erlöser ist. Ihr Lieben, das ist er ganz bestimmt. Am Anfang wollen wir das deutlich und klar sehen. Er ist nicht aber nur unser Erlöser, sondern er ist auch unser Herr. Und das wird heute auch oft nicht gesagt. Es lässt sich der eine und der andere ganz gerne erlösen, und das ist ja auch verständlich. Ich möchte ja auch nicht mit meiner Sündenschuld in die ewige Nacht kommen. Aber der Herr Jesus ist nicht nur der Erlöser, sondern er will es mein Herr sein. Ich soll alles, aber auch alles für ihn jetzt tun. Und der Herr Jesus sagt einmal, es werden nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, ins Reich Gottes eingehen. Da werden sogar Leute aufstehen, die sagen, Herr, ich habe in deinem Namen das und das getan. Das musst du doch anerkennen. Dann sagt der Herr, ich kenne dich nicht. Du hast das nicht in meinem Auftrag. Du hast vielleicht meinen Namen missbraucht, das kann sein. Und wie oft wird der Name des Herrn heute missbraucht? Da wird ein Bibelvers vorgelesen, damit man eine christliche Absicherung hat, und dann wird über alles Mögliche gesprochen. Da wird der Name des Herrn nicht mehr verkündigt, sondern die Ehre des Menschen und die Mitmenschlichkeit und die soziale Frage. Und natürlich bin ich dafür, dass wir uns gut verhalten. Aber das eine habe ich immer festgestellt, ein wirklich an Jesus Christus gläubig gewordener, der tut mehr für die ganze Welt als die großen Schreier, die von einem Programm in das andere gehen. Denn dann kommt von innen heraus die Kraft. Und wenn wir dann mit den Menschen zusammenkommen, dann können wir ihnen eine Botschaft sagen. Natürlich brauchen sie das Brot, wollen wir ihnen auch geben, aber sie brauchen auch das Brot des Lebens. Ihr Lieben, wenn die ganze Welt nur noch Mercedes fahren würde, und wenn die ganze Welt eine Villa hätte für alle Menschen, alle 6 Milliarden, dann wäre im Grunde genommen an dem geistlichen Zustand nichts gewonnen. Im Gegenteil, je wohler es den Menschen geht, je gefährlicher ist es, im Wohlstand zu leben. Ich sage damit nicht, dass wir froh sein sollen, wenn es Armut gibt. Aber ihr Lieben, die Armut ist eine Zeit, wo die Menschen mehr ins Gebet treibt als der Wohlstand. Das merken wir doch selber. Denken wir daran zurück, wie wir uns gefreut haben, als wir im Krieg einmal ein Stückchen Brot bekamen oder 2 Kartoffeln. Da haben wir gedankt, da waren wir froh. danken wir heute auch noch, dass wir an den gedeckten Tisch sitzen können. Natürlich danken wir, das gehört sich doch auch. Aber unsere Herzen sind vielleicht nicht mehr so dankbar wie damals. Dem Herrn Jesus ist es nicht gleichgültig, ob wir danken. Er fragte einmal, wo sind denn die 9? Habe ich nicht 10 gereinigt und nur einer, ein Fremdling, kam zurück? Oh, der Herr Jesus will haben, dass wir dankbare Kinder Gottes werden. Denn nur dankbare Kinder Gottes sind fröhliche, gesegnete, glückliche Kinder Gottes. Aber nun sagt der Apostel Paulus, ich ermahne euch nun durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Lieben, es geht um die Hingabe unseres Lebens. Nicht nur eine Idee haben, nicht nur irgendwie einem Grundsatz nachjagen, sondern wir jagen im Glauben dem Herrn Jesus nach. Und wir sollen bereit sein, unsere Leiber auf den Altar zu legen. Warum heißt es denn ein lebendiges Opfer? Ihr Lieben, im alten Bunde waren die Gläubigen gewohnt und wussten es, sie mussten stellvertretend ein Schlachtopfer bringen. Da musste ein Tier geschlachtet werden und das Blut wurde dann geopfert und das Fleisch. Paulus sagt, die Zeiten sind vorbei. Ihr könnt kein stellvertretendes Opfer mehr bringen. Ihr selber seid das Opfer. Gebt euch selber Gott hin mit eurem Leib. Da ist alles andere drin. Wer mit Geist, Seele und Leib dem Herrn Jesus nachfolgt und ihm dient in einer brennenden, hingebenden Hingabe, der ist auch bereit, seine Zeit und das alles andere auch hinzugeben. Ihr Lieben, und das will der Apostel Paulus hier haben, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Nun, wenn es einen vernünftigen Gottesdienst gibt, dann muss es ja auch einen unvernünftigen geben und den gibt es leider. Wir lesen in Kolosser 2, dass dieser unvernünftige Gottesdienst oft recht fromm aussah. Da hat man wieder von den Sabbaten gesprochen und da hat man von diesem und jenem gesprochen, von Speisegesetzen und von allen gesetzlichen Dingen. Das war aber nicht der Gottesdienst, dem der Herr gefällt. Der Herr will haben, dass wir durch seinen Geist geleitet ihm die Ehre geben und nicht wieder zurück in gesetzliche Dinge kommen und meinen, wir könnten ihn damit befriedigen. Und dann sagt er uns, wie das geschieht. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Was heißt denn gleichförmig sein mit dieser Welt? Wir sagen ja, wir gehen dann nicht zum Karneval, wir gehen nicht ins Kino und zum Theater und das alles, das ist Welt, tatsächlich Welt. Trinkgelage und alles, was der Apostel Paulus nennt. Aber wir dürfen es uns nicht so einfach machen. Welt ist alles, was nicht unter dem Willen Gottes steht. Das ist Welt. Und überall dort, wo das Gebot des Herrn gesagt wird, dein Wille geschehe, das ist Reich Gottes. Und deshalb sollten wir sehr darauf achten und nicht nur diese äußeren Dinge abchecken, die die Welt tut, sondern ob auch in uns Welt ist. Ihr Lieben, es kann sehr wohl sein, dass auch in ganz frommen, hingegebenen Menschen noch Welt ist, wenn sie ihren eigenen Willen durchsetzen wollen. Und das ist Welt. Der Wille Gottes ist das Beste für uns, weil er uns liebt, will er das Allerbeste. Wir werden das noch nicht immer so verstehen. Manche Führungen sind so, dass wir sagen, das kann doch nicht der Wille Gottes sein. Der Herr sagt, was ich jetzt tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Ich bin überzeugt, dass wir in der Ewigkeit dem Herrn danken werden für manches Leid, was uns näher zu ihm gebracht hat. Und dann werden wir auch alle diese Fragen verstehen, auf die wir heute noch keine Antwort bekommen. Das eine steht fest, der Wille Gottes ist das Allerbeste, was es für uns gibt, weil er uns liebt und weil er auch weiß, was für uns das Beste ist, weil er uns so gut kennt, besser als wir. Deshalb wollen wir nicht schlafen, sondern wach werden und wollen unsere Leiber, unser Leben, unser alles hingeben an ihn. Ihr Lieben, dann sind wir gerüstet auf diesen großen Tag seiner Ankunft. Dann werden wir nicht beschämt werden, sondern dann werden wir jeden Tag aufs Neue mit dem Worte Gottes, mit dem Abschluss des Neuen Testamentes sagen, und der Geist und die Braut sprechen: Komm, ja, komme bald, Herr Jesus.